Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Die Flammen lodern. Es ist der 27. Oktober 1553 und am Stadtrand von Genf steht ein Mann, dessen Name bis heute ein Schlaglicht auf die religiösen Spannungen der Reformationszeit wirft. Michael Servet, gebürtig aus dem Königreich Aragon, wurde für ketzerisch befunden, hauptsächlich wegen seiner Leugnung der Dreieinigkeit. Sein Todesteil, Verbrennung als Strafe für Häresie, wirkt aus heutiger Perspektive brutal und spektakulär, doch er war nur die dramatische Spitze eines Lebens, das Medizin, Bibelstudium und unerschrockenes Fragen verband. Stell dir einen Gelehrten vor, der nicht zwischen Skalpell und Schrift unterscheidet, der in Anatomiebüchern denkt und zugleich die Vokabeln der Kirchenväter neu prüft. Dieser Widerspruch, die Kombination aus humanistischer Sprachkritik, medizinischer Beobachtung und religiöser Radikalität, macht Servet zur Schlüsselfigur, wenn wir verstehen wollen, wie aus einzelnen kritischen Stimmen ein systematischer Antitrinitarismus entstehen konnte, der später in Polen und Norditalien als Sozinianismus eine organisierte Form findet. Michael Servets Leben fällt in die Zeit der Reformation, als Europa seine religiöse Landkarte radikal neu ordnete. Er wurde 1511 in Villanueva de Sigena, Spanien, geboren, in eine Zeit, in der die katholische Kirche dogmatisch und politisch mächtig war, die Wissenschaften aber durch humanistische Studien neue Methoden gewann. Servet studierte klassische Sprachen, Theologie und Medizin. Er arbeitete als Arzt in verschiedenen Städten Europas und schrieb theologische und medizinische Texte gleichermaßen. Seine theologische Schriften, oft unter dem Pseudonym Michel de Villeneuve veröffentlicht, rückten zentrale christliche Dogmen in Frage, besonders die Dreieinigkeit, und übten scharfe Kritik an etablierten Lehrmeinungen. Das brachte ihm nicht nur theologische Gegner, sondern auch staatliche Verfolgung ein. In Spanien und in Teilen Frankreichs war die Verbreitung unorthodoxer Lehren gefährlich. Die intellektuellen Bedingungen jener Zeit erklären viel von Servets Weg. Die Renaissance-Humanisten betonten die Rückkehr zu den Quellen, Studium der Bibel in den Originalsprachen, Prüfung der Kirchenväter und philologische Genauigkeit. Servet nutzte diese Instrumente. Statt bereits bestehende dogmatische Formulierungen unhinterfragt zu übernehmen, untersuchte er Begriffe wie Person und Wesen im griechischen und lateinischen Wortgebrauch, verglich Texte und suchte nach kohärenten Sinnzusammenhängen. Für ihn ergab die sorgfältige Lektüre, dass die traditionelle Dreieinigkeitslehre die biblischen Formulierungen überdehnte und theologische Spekulationen als neutestamentliche Wahrheit ausgab. Parallel dazu veränderte die Reformationspolitik das Leben von Theologen. Die Glaubensspaltung schuf nicht nur neue Kirchen, sondern auch Netzwerke von Kontrolle und Konformitätsdruck. In katholischen Ländern drohte die Inquisition. In reformierten Städten wie Genf gab es strenge Sitten- und Glaubensordnung. Servet bewegte sich durch dieses Minenfeld. Schon früher geriet er durch Schriften ins Visier. Kleinere Traktate gegen die Trinität und seine kritische Haltung gegenüber kirchlichen Autoritäten machten ihn zum Geächteten in vielen kirchlichen Kreisen. Ein weiterer Faktor war die Rolle des Buchdrucks. Servets Thesen verbreiteten sich schneller, als traditionelle Mechanismen sie unterdrücken konnten. Seine große Schrift Christianismi Restitutio erschien 1553 mahlaufwendig, risikoreich und in mehreren Exemplaren. Das Werk verband theologische Argumente gegen die Dreieinigkeit mit medizinischen Abhandlungen. Erstaunlicherweise findet sich darin auch eine klare Beschreibung des Lungenkreislaufs, eine anatomische Beobachtung, die in späteren Jahrhunderten als wichtig für die Physiologie gewürdigt wurde. Doch politisch und kirchenrechtlich war das fatal. Das Buch enthielt direkte Angriffe auf stark verteidigte Lehrmeinungen und nachdem nur wenige Exemplare gedruckt waren, beschlagnahmten Gegner die Druckplatten und vernichteten die meisten Ausdrucke. Nur sehr wenige Originale sind erhalten geblieben und das trug zur Legendenbildung um Servet bei. Seine Auseinandersetzung mit führenden Reformatoren ist zentral für sein Schicksal. Johannes Calvin, damals in Genf eine dominierende Figur, und Servet gerieten in einen scharfen Briefwechsel. Servet suchte die Konfrontation bewusst. Er sandte Texte und Briefe, die Calvin als intellektuelle Herausforderung empfand. Die Korrespondenz eskalierte, Calvin überzeugt von der Notwendigkeit dogmatischer Stabilität in einer jungen reformierten Gemeinschaft, sah in Servet nicht nur einen theologischen Querulanten, sondern eine echte Gefahr für die Einheit und Lehre der jungen Genfer Kirche. Als Servet in Frankreich verhaftet wurde, floh er und landete schließlich in Genf, wahrscheinlich ohne zu erwarten, dass dort ein Gericht ihn derart rigoros verurteilen würde. Calvin spielte eine aktive Rolle bei der Strafverfolgung, er und die Genfer Obrigkeit verhandelten über die juristischen Schritte gegen ihn. Die Anklage lautete Häresie. Die Verurteilung endete mit dem Feuer, einem Akt, der bis heute die Debatte über Toleranz, staatliche Macht und religiöse Autorität beleuchtet. Servets theologische Positionen weisen Verbindungen zum späteren Socinianismus auf, ohne dass er ein direkter Anhänger von Fausto Sozzini war. Sozzini wurde erst später bekannt. Beide kritisierten die Dreieinigkeit und setzten auf rationale und philologische Argumente, aber sie variierten in Details und in theologischer Systematik. Servet war in mancher Hinsicht elementarer, sein Ansatz war zutiefst textkritisch und persönlich radikal. Er beanspruchte, die christliche Lehre zu restaurieren, daher der Titel seines Hauptwerks, und meinte damit eine Rückkehr zu dem, was er als biblische Einfachheit verstand. Die Frage, inwieweit Servets Ablehnung der Dreieinigkeit sowie seine Auffassungen über Christus, Natur und das Heil den späteren sozinianischen Lehren direkt vorausliefen, gehört zu den spannenden Debatten der Kirchengeschichte. Wichtiger jedoch ist, dass Servets öffentliche Niederlage und sein spektakulärer Tod die Felder markierten, auf denen sich das Antitrinitarische in den folgenden Jahrzehnten neu formieren musste, in den Druckerwerkstätten, in konfessionellen Exilnetzwerken und in polnischen sowie italienischen Kreisen, die eine organisierte theologische Alternative zum orthodoxen Christentum entwickelten. Seine Biografie veranschaulicht die Risiken, die mit intellektueller Radikalität damals verbunden waren. Servet lebte in einer Epoche, in der Glaubensfragen staatliche Konsequenzen hatten, eine inhaltlich begründete Abweichung von Bekenntnisformulierungen führte nicht bloß zu akademischer Kritik, sondern zu Verfolgung. Zugleich zeigt sein Leben, wie eng medizinische, philologische und theologische Fragestellungen miteinander verflochten waren. Wer die Sprache der Schrift zu säubern suchte, wagte oft zugleich neue Diagnosen über die Natur des Menschen und das Wirken Gottes. Diese Verknüpfung macht Servet so faszinierend für die Geschichte des Sozinianismus, nicht als Gründer, sondern als eine von mehreren Vorläuferfiguren, die die intellektuelle Atmosphäre prägten, in der später systematischere unitarische Theologien entstehen konnten. Die juristischen und politischen Abläufe, die zu seiner Verurteilung führten, sind ebenso lehrreich. Gerichtsakten aus Genf dokumentieren, wie theologisches Dissensrecht, städtische Ordnungsinteressen und persönliche Feindschaften zusammenwirken konnten. Die Akteure, Stadtrat, Prediger, Exegeten, handelten nicht in einem Vakuum, sondern innerhalb eines Geflechts aus Autorität, Sorge um Gemeinwohl und der Angst vor innerer Zersetzung einer neu geformten Gemeindestruktur. Servets Fall wurde deshalb zum Prüfstein für die Frage, wie weit eine reformierte Stadt theologische Divergenz dulden dürfe, und war gleichzeitig ein prophetisches Signal. Die Reformationsära würde nicht nur Glaubenssachen klären, sondern auch die Grenzen dessen festlegen, was politisch tragbar und somit offiziell erlaubt war. Sein Tod hatte unmittelbare und längerfristige Folgen. Druckschriften und Briefe kolportierten die Ereignisse, Gegner stilisierten ihn als Ketzer, Sympathisanten als Märtyrer. Die Zerstörung seiner Schriften beförderte zugleich ihre mythische Aura. Was man zu vernichten versuchte, gewann an Faszination. Dieser historische Hintergrund, die Mischung aus humanistischer Methode, medizinischer Forschung, polemischer Publizistik und politischer Repression, bildet die Bühne, auf der Servets Ideen zur Sprache kamen und von der aus sie die späteren antitrinitarischen Debatten beeinflussten. Sein Leben wirkt wie ein Prisma. Je nachdem, welcher Aspekt betont wird, erscheint er als Arzt, als Sprachkritiker, als Ketzer oder als Vorläufer einer neuen protestantischen Strömung. Und in dieser Ambivalenz liegt auch der Grund, warum die Sozinianer und andere Antitrinitarier ihn später unterschiedlich bewerteten und nutzten. Nicht nur als historischen Zeugen gegen die Dreieinigkeit, sondern als Beispiel für eine intellektuelle Haltung, die Schrift, Vernunft und Skepsis miteinander verknüpft. Seine Ambivalenz gegenüber Servet spiegelt sich besonders in seinem theologischen Erbe. Man sah in ihm entweder einen Vorläufer, der die argumentative Technik lieferte, oder einen gefährlichen Radikalen, dessen Polemik man nicht übernehmen wollte. Um das zu verstehen, müssen wir tiefer in seine Lehre eintauchen. Nicht nur in Schlagworte, sondern in die exegetische Logik, mit der er die biblischen Texte las. Servets Kernthese lautete: Gott ist ein einziges göttliches Wesen. Keine Dreifaltigkeit in drei gleichrangigen Personen. Jesus Christus ist nicht eine vorausexistente göttliche Person, sondern ein Mensch, durch den Gott sich in der Welt offenbarte. Und der Heilige Geist ist keine dritte Person, sondern die Wirksamkeit Gottes. Diese Position stützte er vor allem auf philologische und kontextuelle Interpretation zentraler Bibelstellen. Zwei Kernargumente lassen sich herausarbeiten: die Einheit Gottes, Antitrinitarismus, und die Nichtvorexistenz Christi, Ablehnung der präexistenten Logosperson. Zu jedem dieser Punkte zog Servet wesentliche Bibelstellen heran und las sie neu. Zur Einheit Gottes führte er unter anderem folgende Texte an: 5. Mose 6,4. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29. Das erste Gebot ist: Höre Israel. Jesaja Kapitel 44, Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Jesaja Kapitel 43, Verse 10 bis 11. Ihr seid meine Zeugen. Ich bin Gott und sonst niemand. Römerbrief Kapitel 3, Vers 30. Gott ist nur ein einziger. 1. Korintherbrief Kapitel 8, Verse 4 bis 6. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Für uns gibt es einen Gott, den Vater, und einen Herrn Jesus Christus. Servet argumentierte, die Schrift betone wiederholt die absolute Einheit Gottes. Dort, wo von Sohn und Geist die Rede sei, handle es sich entweder um Bezeichnungen für Gottes Wirken in der Welt oder um Titel, die auf die Sendung und Erwählung Jesu verweisen, nicht auf eine doppelte oder dreifache Persönlichkeitsstruktur innerhalb der Gottheit. Er nutzte philologische Genauigkeit als Werkzeug. Bei 1. Korintherbrief Kapitel 8, Vers 6 etwa unterscheidet er nach dem griechischen Text zwischen dem Wort für Gott, Theos, und dem für Herr, Kyrios, und liest die Stelle logisch: Für die Christen gibt es einen Gott, den Vater, und einen Herrn, Jesus Christus, nicht zwei göttliche Substanzen. Wenn Paulus schreibt, dass alle Dinge sind durch ihn und wir durch ihn, 1. Korintherbrief Kapitel 8, Vers 6, folgert Servet, dass dies nicht zwingend die Gottgleichheit Christi beweist, sondern seine zentrale Rolle in Gottes Heilsplan hervorhebt. Trinitarische Theologen hingegen verweisen auf Texte Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Johannes Evangelium Kapitel 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 28. Thomas, mein Herr und mein Gott. Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, und sehen hier klare Aussagen zur göttlichen Natur Christi. Servets Antwort darauf war philologisch und kontextuell. Er analysierte die Wortstellung und den Gebrauch des Artikels im griechischen Johannevangelium. Die berühmte Unitaria-Exegese weist etwa auf die Formulierung Kai Theos ön ho logos hin und liest Theos qualitativ. Das Wort war göttlich oder gottähnlich, nicht zwingend Gott selbst, in der Sinne einer co-gleichen Person. Er betonte auch die Inkarnationsformeln. Das Wort wurde Fleisch, Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14, als Hinweis darauf, dass die brennende Theologie des Johannes eher Gottes Selbstoffenbarung in der Welt beschreibe als ein kosmisches Drei-Personen-Modell. Das zweite große Thema, die Nicht-Vorexistenz Christi, stützte Servet auf Texte, die das irdische Menschsein Jesu betonen. Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 7, Jesu Geburt von der Jungfrau, Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 17, Jesus nimmt Fleisch an, um die Macht des Todes zu beseitigen, Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 45, der Menschensohn ist gekommen, zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Johannes Evangelium Kapitel 3, Verse 16 bis 17, Gott sandte seinen Sohn in die Welt. Gegen die Trinitätsausleger, die Johannesevangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 3, Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 5, Vater, verherrliche du mich, Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17 verweisen, hielt Servet die logische Konsequenz fest. Wenn Christus wirklich als eine eigenständige göttliche Person vor aller Zeit existiert hätte, dann würde das die alleingültige Gottesgestalt des Alten Testaments unterwandern. Die Schrift aber stellt durchgängig Gottes Einzigkeit heraus. Servet las die johannäische Proemie als hohe theologische Aussage über das Wirken Gottes, nicht als Beleg für eine sekundären ewigen Gottheit neben dem Vater. Er interpretierte, das Wort war bei Gott als Beziehung des Ausdrucks oder Plans, nicht als Koexistenz zweier göttlicher Personen. Seine hermeneutische Praxis folgte drei Prinzipien: philologische Genauigkeit, Rückkehr zu Hebräisch, Aramäisch und Griechisch, Kontextbewusstsein, Wortgebrauch im literarischen Umfeld der Bibel und rationale Kohärenz, Gott als logisch einheitliches Wesen. Diese Methode legte die Grundlage für spätere antitrinitarische Exegesen. Fausto Sozzini und die Rakauer Schule griffen dieselben Verse auf, analysierten grammatische Feinheiten und verweigerten die Annahme, dass die Kirchenväter schon alles Wesentliche ausgelegt hätten. Servet unterschied sich jedoch in Ton und Konsequenz. Er schloss harscher, nahm weniger Rücksicht auf kirchliche Autoritäten und formulierte existenzielle Angriffe auf sakrale Gewissheiten. Damit hängen auch seine Vorstellungen vom Heilswerk Christi zusammen. Servet neigte dazu, die Vorstellung einer rechtfertigenden, stellvertretenden Genugtuung Gottes kritisch zu sehen. Die Idee, Gott müsse durch die Strafe Christi befriedigt werden, erschien ihm moralisch problematisch. Er setzte eher auf die Idee der Offenbarung und der Wiederherstellung. Christus offenbart Gottes Rettungsplan und führt Menschen durch Lehre und Vorbild zum Glauben. Das steht in der Nähe des späteren sozinianischen De Jesu Christo Servatore Arguments, das die traditionelle Satisfaktionslehre ablehnt und stattdessen die Wirkung Christi als moralisch überzeugend und lehrhaft versteht. Servet betonte oft, dass die Schrift die Vergebung Gottes als freie, souveräne Handlung darstellt, nicht als juristische Ausgleichsleistung, und bezog hierzu Texte Römerbrief Kapitel 3, Verse 24 bis 25 und 2. Korintherbrief Kapitel 5, Verse 19 bis 21 und 2. Korintherbrief Kapitel 5, Verse 19 bis 21, die von Gottes Versöhnungswerk sprechen, ohne das Modell der göttlichen Strafe zwingend festzulegen. Trinitarier entgegneten, dass die Sühnevorstellung in biblischen Rechtstexten und in den Paulusbriefen zentral sei. Servet antwortete mit philologischer Vorsicht und dem Argument, dass viele neutestamentliche Ausdrücke metaphorisch für ein Heilsgeschehen stehen, das primär die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherstellt. Wichtig ist, Servet war kein systematischer Theologe wie Sozzini oder viele späteren Unitarier. Seine Schriften sind polemisch, fragmentarisch und oft von persönlicher Bitterkeit durchzogen. Dennoch hinterließ er argumentative Werkzeuge, die andere aufnahmen, die Rückkehr zu Originalsprachen, die Betonung logischer Konsistenz und die Scheu vor metaphysischen Hypothesen, die nicht klar biblisch belegt erscheinen. Das erklärt, warum Sozzini und die Rakauer Schule seine Gedanken kannten, ohne ihn uneingeschränkt zu übernehmen. Servet lieferte die methodische Vorlage, die Antitrinitarismus rational und exegetisch fundierbar zu machen suchte. Die Reaktionen auf Servets Lehre waren heftig und vielgestaltig. Seine unmittelbaren Gegner sahen in ihm nicht bloß einen exegetischen Abweichler, sondern einen Zerstörer gemeinschaftlicher Ordnung. Johannes Calvin verfasste mehrere Schriften, in denen er Servet scharf attackierte und die theologische Gefährdung betonte. Calvin argumentierte, dass die Einheit der Gemeinde die Bewahrung bestimmter Glaubensformeln erfordere. Viele Reformatoren teilten die Einschätzung, dass dogmatische Grundsätze nicht bloß intellektuelle Optionen, sondern gemeinschaftliche Fundamente seien. Andere Zeitgenossen reagierten mit Empörung über die Art der Bestrafung. Sebastian Castellio etwa verfasste eine energische Gegenrede, die Servets Hinrichtung als Unrecht brandmarkte und die Idee der Gewissensfreiheit einbrachte. Castellio schrieb, man könne niemanden auf tödliche Weise bestrafen wegen abweichender Glaubensansichten. Sein Plädoyer gilt als frühe Verteidigung der Religionsfreiheit in der Neuzeit. In der Öffentlichkeit führten Verbrennung und Beschlagnahme von Druckerzeugnissen dazu, dass Servets Schriften paradoxerweise noch größere Verbreitung fanden. Verleger, die seine Argumente teilten oder die bloß an Kontroversen interessiert waren, vervielfältigten seine Thesen. In Polen und Böhmen, wo antitrinitarische Kreise ohnehin wuchsen, fanden Servets Argumente Anklang. Die Handelshäfen, Druckereien und Exilnetzwerke fungierten als Kanäle, durch die antitrinitarische Gedanken über Grenzen hinwegwanderten. In Narva und Rakau, später Zentren des Socinianismus, nahm man die argumentative Haltung auf. Sorgfältige Exegese, Skepsis gegenüber metaphysischen Dreifaltigkeitsformulierungen und die Betonung eines vernünftigen Glaubens. Die politische Dimension blieb folgenreich, Genf profilierte sich als Strafinstanz, die Glaubensdissens hart sanktionierte. Das Dilemma wurde schnell zur Dauerfrage, wer entscheidet über Lehre und ab welchem Preis. Servets Fall wird deshalb oft als Wendepunkt gelesen. Er gab den Debatten um Toleranz eine schreckliche Aktualität und zwang Theologen, Stadträte und Drucker, sich Positionen zu eigen zu machen. Auf lange Sicht trug der Vorfall zur Herausbildung differenzierterer Haltungen bei. Während manche Konfessionen mittel- bis langfristig orthodox blieben, entwickelten sich in entgegengesetzten Milieus theologische Freiheiten, die später unitarische und socinianische Gemeinschaften ermöglichten. In intellektueller Hinsicht ermöglichte Servets Methode eine Legitimierung des kritischen Bibelstudiums. Wer die Sprache systematisch prüfte und Widersprüche benannte, konnte trotz persönlicher Verfolgung nicht einfach zum Schweigen gebracht werden. Die Kontroverse um Servet blieb folgenschwer, weil sie mehrere Diskurse schnitt, Exegese, kirchliche Autorität, staatskirchliche Macht und die Frage nach dem moralischen Gewicht theologischer Sprache. Die unmittelbaren Gegner präsentierten ihn als abschreckendes Beispiel, Sympathisanten machten ihn zum Märtyrer eines akkurat denkenden Gewissens. Die Debatte weitete sich aus und prägt bis heute die Erinnerung. Servet steht als Symbol dafür, wie scharf die frühen reformatorischen Auseinandersetzungen geführt wurden, nicht nur zwischen Katholiken und Protestanten, sondern innerhalb des protestantischen Lagers selbst. Seine theologische Spur findet sich in den Argumentationsmustern späterer Antitrinitarier, in den Diskursen über Religionsfreiheit und in der anhaltenden Frage, wie weit Schriftkritik gehen darf, bevor sie die Gemeinschaft in existenzielle Gefahr bringt. Michael Servets Nachwirkung lässt sich an mehreren Ebenen ablesen. Theologisch, politisch, intellektuell und symbolisch. Er hinterließ keine geschlossene Schule, wohl aber einen methodischen und moralischen Impuls, der in den folgenden Jahrzehnten in unterschiedliche Richtungen weiterwirkte. Auf theologisch-exegetischer Ebene blieb sein wichtigster Beitrag die radikale Anwendung humanistischer Methoden auf christliche Dogmen, philologische Genauigkeit, Kontextbewusstsein und die Forderung nach logischer Kohärenz. Diese Werkzeuge nutzten später Fausto Sozzini und die Rakauer Schule, um den Antitrinitarismus systematisch auszubauen. Servet lieferte keine systematische Theologie wie Sozzini, doch seine Art zu lesen. Die ablehnende Haltung gegenüber metaphysischen Spekulationen, die insistierende Frage nach dem, was die Schrift wirklich sagt, prägte die Argumentationspraxis, mit der der Sozinianismus zentrale christologische und soteriologische Punkte angriff. Politisch und konfessionell war sein Fall ein Katalysator. Die Hinrichtung in Genf schärfte das Bewusstsein dafür, dass theologische Divergenz staatliche Konsequenzen haben konnte. Das führte zu zwei Gegenbewegungen, einerseits zu verstärkter konfessioneller Kontrolle in reformierten und katholischen Territorien, andererseits zur frühen Formulierung von Kritik an Gewalt gegenüber Andersdenkenden. Sebastian Castellio, der Servets Verbrennung offen verurteilte, stellte Grundfragen, die später zur Grundlage für moderne Toleranzthesen wurden. Darf der Staat über Glaubenswahrheiten richten? Darf man wegen abweichender Auslegung tödliche Strafen verhängen? Castellios Appell an das Gewissen und an die Freiheit des Denkens blieb eine wiederkehrende Stimme in den Debatten über religiöse Freiheit und er benutzte Servet als moralisches Argument gegen kirchliche Intoleranz. Auch die Rezeption in Druck und Netzwerken spielte eine Rolle. Die meisten Exemplare von Christianismi Restitutio wurden nach der Verurteilung beschlagnahmt und vernichtet. Die wenigen überlebenden Exemplare und Abschriften aber kursierten in antikonfessionellen und antitrinitarischen Kreisen. Das machte Servets Werk zur verbotenen Lektüre und steigerte seine Wirkung als provokante Referenz. In Polen, Böhmen und in italienischen Exilgemeinschaften fanden seine Argumente ein offenes Ohr. Dort entstand im späten 16. und 17. Jahrhundert die organisiertere sozinianische Bewegung, die Servet nicht eins zu eins übernahm, ihn aber als intellektuellen Vorläufer rezipierte. Die Rakauer Schule systematisierte viele der methodischen Ansätze, den akzentuierten Gebrauch der Originalsprachen, die argumentative Rekonstruktion neutestamentlicher Christologie und die Abkehr von einer juristisch verstandenen Sühnelehre zugunsten moraler und pädagogischer Modelle des Heils. dass die Socinianer anderswo systematischer theologischer ausformulierten als Servet, ändert nichts an der Tatsache, dass er in ihren Denkmustern als frühe Stimme sichtbar bleibt. Wissenschaftlich hinterließ Servet Spuren jenseits der Theologie. Christianismi Restitutio enthält eine frühe, klare Beschreibung des Lungenkreislaufs. Diese medizinische Beobachtung war für die Entwicklung der Physiologie bedeutsam. Sie stand in einem Diskurs mit anderen Naturforschern und trug zur allmählichen Ablösung scholastischer Medizin durch empirisch orientierte Beschreibungen bei. Damit ist Servet ein Beispiel dafür, wie theologische Radikalität und naturwissenschaftliche Neugier im 16. Jahrhundert oft zusammenfallen. Wer die Autorität traditioneller scholastischer Deutungen in Frage stellt, ist eher bereit, auch naturwissenschaftliche Annahmen methodisch neu zu prüfen. Symbolisch prägt Servet bis heute die Debatte über Glaubensfreiheit, Gewissensrechte und die Grenzen religiöser Intoleranz. Sein brutaler Tod lieferte Kritikern der konfessionellen Gewalt ein eindrückliches Beispiel. Seine Gegner sahen in ihm die Notwendigkeit, die Gemeinschaft vor Verunsicherung und Spaltung zu schützen. Dieser doppelte Sinn, Märtyrer der Vernunft versus abschreckendes Beispiel, macht ihn zu einem schwierigen historischen Schauplatz. Historiker und Theologen diskutieren bis heute, ob man ihn primär als Opfer staatlicher Repression, als intellektuellen Vorläufer des Sozinianismus oder als streitbaren Provokateur begreifen soll. Die Ambivalenz bleibt fruchtbar, sie zwingt dazu, die Komplexität religiöser Reformprozesse zu sehen, als Prozesse, in denen Einsichten und Exzesse eng miteinander verknüpft waren. Auf lange Sicht trug Servets Fall zur Herausbildung differenzierterer Positionen bei. Dort, wo zuvor Uniformität forciert wurde, entstanden Räume für dissente Diskussionen, wenn auch oft unter hohem Risiko. In den protestantischen Ländern führten die Auseinandersetzungen zu einer Verstärkung orthodoxer Kontrollmechanismen. In Regionen mit größerer politischer Fragmentierung oder religiöser Pluralität gelang es antitrinitarischen und unitarischen Gruppen, Nischen zu schaffen und theologische Alternativen zu institutionalisieren. Die Socinianer bauten darauf ein Gedankengebäude, das später auch die Aufklärung beeinflusste. Die Betonung der Vernunft in theologischen Fragen, die Skepsis gegenüber metaphysischen Spekulationen ohne klare biblische Basis und die Aufforderung zu einer biblisch begründeten, rationalen Religion. Die moderne Rezeption Servets reflektiert diese Vielschichtigkeit. Er erscheint in der Geschichtsschreibung sowohl als Vorbote einer kritischen Bibelauslegung als auch als Mahnung, wie autoritäre Ordnungen mit Dissens umgehen können. Museale, literarische und akademische Darstellungen betonen unterschiedliche Facetten. Den Arzt, der neue Entdeckungen notierte, den Sprachkritiker, der theologische Begriffe sezierte, den Ketzer und den Märtyrer. Seine Bedeutung für den Socinianismus ist weniger die einer direkten Lehrübernahme als die einer heuristischen und methodischen Inspiration. Servet zeigte, dass man die Schrift mit den Mitteln der Humanisten lesen und theologische Grundbegriffe wie Gottes Wesen, Christusnatur und Heilswirkung rein exegetisch und vernunftbasiert hinterfragen konnte. Ein Vorgehen, das in der Rakauer Schule systematisch weiterverfolgt wurde und das das intellektuelle Klima für die Entstehung organisierter antitrinitarischer Theologien wesentlich mitprägte. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.